Hi, ich bin Tabea und gerade triffst du mich in meinem Podcast. Der Ort, an dem wir beste Freundinnen mit unserem Körper sind. Be my Body Buddy. Hi Buddies, ich bin heute im Studio in Bremen und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf diese Folge freue, weil ich sitze nicht alleine hier, sondern zusammen mit Moritz Brückner. Moritz ist Nationalspieler im Rollstuhl-Rugby, war im Sommer bei den Paralympics in Paris dabei und ist auch sonst viel unterwegs. Nämlich als Speaker für Inklusion, Resilienz, Querschnitt im Alltag und seinen Surfunfall im März 2019. Meine Freude, Moritz heute hier zu haben, setzt sich aus unterschiedlichen Gründen zusammen. Ich bin A, super neugierig, wie es bei den Paralympics so hinter den Kulissen aussieht, möchte B, wissen, ob er an das Schicksal glaubt und C, Fragen stellen, die vor mir hoffentlich noch nie jemand gestellt hat. Viel Spaß auf jeden Fall bei der Folge und auch bei meinen Buddy Notes, die ich jetzt am Anfang vorlese, meine kleine Kurzgeschichte mit dem Titel Zufällig dem Schicksal begegnet. Wer mich von Instagram kennt, weiß, dass ich meine Gedanken in meinen iPhone-Notes festhalte. Als Gedicht, einfachen Satz, Kurzgeschichte oder easy Emoji-Kombi. Und deswegen starten wir jetzt genau so. Mit meinen Buddy Notes. Schicksal wusste genau, wohin sie wollte. Ruhig ging sie durch die Straßen. Ihr sanfter Blick war nach vorne gerichtet. Ein Hauch von Unvermeidlichkeit lag in ihrer Aura. Alles lief nach Plan. Sie musste nur noch um die nächste Ecke. Das sagte ihr ihre innere Stimme, diese magische Kraft, die sie immer leitete. Gerade bog sie um die Kurve, da rannte sie in den Zufall. »Autsch«, sagte das Schicksal und guckte sich genauer an, wer ihr da im Weg stand. »Tut mir leid«, sagte der Zufall. »Manchmal überrasche ich mich ja selbst damit, wo ich plötzlich langlaufe.« Er tänzelte von einem Fuß auf den nächsten, stand nicht still, lächelte verschmitzt und sagte dann, »Aber so bleibt mein Leben nun mal spannend.« Der Zufall liebte es, Dinge durcheinander zu bringen, das Unvorhersehbare zu schaffen und wusste nie, was als nächstes kommen würde. Große Überlegungen lagen ihm nicht. Er setzte auf die Überraschung. »Lass mich bitte weitergehen«, sagte Schicksal bestimmt. »Ich habe einen Plan, ein Ereignis, das ich schaffen muss.« Fast flötend fragte da der Zufall. »Musst du denn immer die Fäden ziehen? Das klingt so festgelegt, so steif, so kalkuliert und ganz ohne Spaß.« »Aber viele Menschen bauen auf mich. Ich bin sowas wie ihr Glaube. Ihre Erklärung, warum die Dinge so laufen, wie sie laufen«, entgegnete das Schicksal. Der Zufall tänzelte um sie herum, leichtfüßig mit einem breiten Lächeln. »Mich finden Sie manchmal auch ganz gut«, begann er. »Oft nennen Sie mich, welch schöner Zufall!« Da konnte Schicksal nicht anders, als zu schmunzeln. Sie hatte etwas in ihm gefunden, das sie faszinierte. Die Schönheit des Unvorhersehbaren, die Freiheit, sich fallen zu lassen. Und so, wie es der Zufall so wollte, gaben sie sich überraschend die Hand. Schicksal guckte nach rechts und links, ob ihr Weg vielleicht auch dort lang gehen könnte, und Zufall begann, die Ruhe zu schätzen, auch mal einen Plan zu haben. Und jetzt, hier, mit tosendem Applaus, als wären wir bei den Paralympics. Woo, 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 woo. Hi Moritz!
Grüß dich! Oh, also erstmal auch an alle da draußen. Hallo? Ich bin noch voll in der Story drin. Hast du die selber geschrieben?
Die habe ich selber geschrieben.
Wahnsinn, ich war übel drin gerade. Ich habe richtig Bilder vor Augen gehabt und ich war echt beeindruckt, allein was für Adjektive und Worte du verwendet hast.
Bevor wir in die Fragen gleich reinstarten, habe ich ja zwei Fragen, die ich anfangs immer stelle. Und zwar Frage Nummer 1. Welchen Körperteil schätzt du am meisten an dir?
Ich glaube, wenn es ums Thema Ästhetik geht, würde ich, glaube ich, meine Arme, Oberarme nennen. Gerade weil sie bei mir als Rollstuhlfahrer nochmal eine ganz andere Wichtigkeit bekommen, aber einfach auch ästhetisch so. Ich gehe nach Muskulatur, gerade als Sportler, und da habe ich, glaube ich, da am meisten Muskulatur. Aber sonst, abseits der Ästhetik, würde ich, glaube ich, ganz simpel den Kopf nennen.
Du organisierst ein Date für dich und deinen Körper. Was macht ihr, damit es euch zusammen so richtig wohl geht und ihr euch wohlfühlt.
Also auf jeden Fall wird Musik, glaube ich, eine große Rolle spielen. Ich bin so wirklich jemand, ich funktioniere nur über Musik. Das ist auch wirklich krass. Das geht auch zum Beispiel stimmungsmäßig. Das ist ein richtiger Katalysator, wo ich wirklich ganz viel über Musik laufen lasse. Und vermutlich wird es ein ruhigerer Moment sein, weil mein Alltag schon sehr bewegt ist und er geht viel ab.
Wir sehen uns heute zum ersten Mal.
Ist richtig.
Ich habe davor natürlich ein bisschen recherchiert, wer du bist, woher du kommst und war auf deiner Website. Und das Erste, was ich ungefähr, nicht das Erste, doch, ich habe ein paar Sachen als Erstes gelesen. Und zwar, auf deiner Website steht, dass du lieber süßes statt salziges Popcorn isst und dass du kompletter Tetraplegiker auf Höhe Sub-C7 bist.
Also ein Tetraplegiker, also ich habe eine Querschnittlähmung. Das heißt, ich habe mir damals bei einem Surfunfall den Hals gebrochen. Und da ist immer wichtig, auf welcher Höhe du die denn brichst. Weil wirklich gerade im Hals, müsst ihr euch vorstellen, die Wirbelsäule, da gehen ganz viele Nerven raus. Pro Wirbelkörper links und rechts immer verschiedene Nerven. Bahnen, die eben für verschiedene Bereiche zuständig sind. Und wirklich, da geht es um Millimeter. Je nachdem, wie hoch du dich verletzt, desto mehr Funktion verlierst du. Und deswegen ist gerade die Höhe da echt wichtig. Und Tetraplegiker, Tetra steht für vier. Vier Extremitäten sind bei mir eingeschränkt. Gerade weil zum Beispiel die Beinfunktion, aber auch die Handfunktion eben auch über den Hals mit innerviert werden. Also die Beine werden sehr viel tiefer innerviert, aber wenn du den Hals brichst, werden da eben auch kommen da die Nerven raus für die Finger und die Hände. Und ich habe zum Beispiel, wenn man sich das vorstellt, wenn ich meine Fäuste mache, das sind meine Fäuste. Also heißt wirklich, sieht so aus, als würde ich in meinen beiden Fäusten noch zwei Tennisbälle drin haben. Weiter bekomme ich meine Hände nicht zu, weil einfach die Nerven dafür nicht mehr zuständig sind oder da sind oder die ich nicht mehr ansteuern kann. Und da kommt diese Tetraplegie. Plegie steht für diese Endoplegie, steht für eine komplette Lähmung. Das heißt, es ist meine Wirbelsäule ist nicht angerissen, sondern wirklich einmal komplett an der Stelle komplett kaputt. Da sind alle Nerven nicht mehr wirklich verwendbar. Und eben auf der Höhe C7. Es gibt verschiedene Wirbelkörper, die eben in verschiedene Bereiche eingeteilt werden. Zum Beispiel C1 bis C8 ist da so einer. Das sind die Halswirbel. Und da habe ich mir unterhalb des siebten Halswirbels mir eben den Bruch und die Verletzung des Rückenmarks eben geholt. Und am Ende ist es was ganz Kleines, eine kleine Kleinigkeit hinten im Hals auf der Höhe ungefähr, wo der Kehlkopf ist, mit dann doch echt ziemlich großen Auswirkungen.
Ja.
Genau.
Ich sehe auch, du hast...
Wie so eine Art Handschuhe meinst du?
So wie so eine Art Handschuhe an, mit noch einem Ballen drunter.
Nee, das ist...
Wie heißt das? Ist das eine Orthese? Nein.
Wenn überhaupt, glaube ich, kann sogar sein, dass es eine Orthese ist. Also es nennt sich Handballenschoner. Gerade weil ich halt eben wirklich nicht mehr so gut greifen kann, versuche ich ganz viel zu adaptieren, um halt trotzdem eine gewisse Selbstständigkeit zu bewahren. Und ich kann zum Beispiel eben auch nicht mehr die Reifen oder die Räder meines Rollstuhls greifen. Dafür reicht eben die Fingerfunktion nicht. Deswegen mache ich ganz viel über die Handballen. Also ich habe da einfach wie ein Belag drauf, der ziemlich rutschfest ist. Und ich habe auch selber gummierte Greifreifen. Das heißt, das hält sehr gut drauf, solange es nicht nass ist. Sobald es regnet oder Schnee kommt, bin ich ein bisschen aufgeschmissen. Aber sonst kann ich auch mit diesen Handballenschonern ganz viel zum Beispiel anziehen oder mich an irgendwelchen Oberflächen festhalten und so weiter.
Ich kann ja einmal kurz beschreiben, wie das aussieht für mich.
Gerne.
Und zwar wie so Fahrradhandschuhe, die vom Handgelenk bis ja etwa hoch, bis wo gehen sie denn? Ja, so wirklich so Fahrradhandschuhe ohne Finger halt. Und dann aber mit einem roten
Belag.
Belag, mit genau. So einem Ballen.
Genau.
Genau. Jetzt hast du ja auch schon gerade Dinge angesprochen, die wir sehen können oder die ich auch sehen kann, wie jetzt die Handschuhe. Ich sehe, du sitzt im Rollstuhl. Was hat ein Querschnitt noch, was bringt der noch mit sich, was ich zum Beispiel jetzt als Mensch nicht sehen kann?
Unfassbar viel. Also das Ganze hat einen Rattenschwanz, der mir auch davor nie bewusst war. Also ich dachte mir am Anfang noch, bevor der Unfall überhaupt war, klar kennt man Rollstuhlfahrer, aber die brauchen halt diesen Rollstuhl, weil sie ihre Beine nicht mehr bewegen können. Das ist so das, was man so weiß. Was da aber für ein Rattenschwanz dranhängt, ist, wusste ich selber generell nicht. Also man kann sich vorstellen, was ich so aktiv ansteuern kann, ist alles unterhalb der Brustwarzen. So, das ist muskulär nicht mehr wirklich ansteuerbar, alles drüber schon. Und klar ist natürlich interessant, eine der wichtigsten Sachen, wie geht man aufs Klo? Weil Schließmuskeln sind auch Muskeln, die ich genauso wenig ansteuern kann. Dazu gibt es aber Gott sei Dank Spastik. Das ist der nächste Punkt. Die Muskeln haben trotzdem noch ein eigenes Gehirn, einen eigenen Kopf.
Und die Po-Muskeln haben ein eigenes Gehirn?
Nee, generell alle Muskeln.
Okay.
Auch die Po-Muskeln.
Ja.
Alle Muskeln. Es ist quasi wie, normalerweise ist es bei dir auch, bei jedem anderen Menschen da draußen auch, sobald ein Reiz auf den Oberschenkel kommt oder auf generell einen Muskel, fragt er normalerweise im Gehirn nach, ist da irgendwas los? Muss ich irgendwie wegziehen? Ist da irgendwas Gefährliches? Und dann kommt die Antwort vom Gehirn. Bei mir fragen die Muskeln sehr wohl auch noch nach, aber es geht genau bis zum Hals. Und da ist die Verbindung, die Kommunikation unterbrochen. Und dann machen die Muskeln ab irgendeinem Punkt einfach, was sie wollen. Und das kann manchmal hilfreich sein. Also Spastiken sind zum Beispiel einfach Muskelbewegungen, die ich nicht selber wollte oder angesteuert habe, sondern es kann sein, dass ich jetzt einfach mein Bein bewegt, ohne dass ich da was gemacht habe. Einfach, weil diese Muskeln eigene Gehirne haben und meine Schließmuskeln genauso. Gott sei Dank sind die bei mir einfach ziemlich fest. Kann auch sein, dass die bei manchen ziemlich locker sind. Allein, wie man das gemanagt bekommt, ist ziemlich interessant. Ich steuere ganz viel bei mir über Gänsehaut zum Beispiel. Also bei mir hat das 7 verschiedene Möglichkeiten, was es bedeuten kann. Wirklich von die Blase ist voll, der Darm ist voll, Blasenschließmuskel geht auf, Darmschließmuskel geht auf, ich habe starke Schmerzen. Das kann alles Gänsehaut bedeuten. Das ist so eine interessante Sache.
Also stopp, du bekommst Gänsehaut und daran erkennst du, ob du vielleicht auf Toilette musst, genau. Oder...
Es ist aber ein Pokerspiel, weil wenn ich Gänsehaut habe, kann es eben eins von diesen Sachen sein.
Okay, aber hattest du das davor, vor deinem Unfall auch Nein. schon? Nein, das hat Nein. sich jetzt damit so ja. entwickelt. Das heißt, genau. Du hast auch nochmal ein ganz anderes Bewusstsein irgendwie für entwickelt. Auf jeden
Fall. Vor allem ist es eine Kombination aus mehreren Sachen. Es gibt zum Beispiel auch noch Kreislauf, der eben mit reinspielen kann. Das ist auch eine der Zeichen der Alarmlampen, die jetzt angehen können über den Bereich, den ich nicht spüre. Ich spüre zum Beispiel auch nichts alles unterhalb des Bauchnabels. So eben unter anderem die Blase genauso. Und da haben wir Schwitzen, ist zum Beispiel auch, wenn ich anfange zu schwitzen, ist es auch ein Zeichen, weil das ist auch eine Sache, die komplett weg ist. Ich kann eigentlich temperaturbedingt nicht mehr schwitzen. Ich habe dieses fieberhafte Schwitzen, also wenn es dir nicht gut geht und du zum Beispiel so auf der Oberlippe oder oben an der Stirn so diese Schweißperlen bekommst, das ist ja quasi so ein ich nenne das mal krankhaftes Schwitzen. Das habe ich auch noch, aber normal temperaturbedingtes Schwitzen habe ich nicht mehr.
Aber ist dir trotzdem heiß?
Ja.
Okay.
Mir ist sehr wohl heiß.
Und du kannst auch frieren.
Ja, genau.
Okay, es ist nur der Schweiß, die Schweißdrüsen oder also es
ist einfach... Genau, das geht einfach nicht mehr. Und es kann ab irgendeinem Punkt auch lebensgefährlich werden. Wenn du dich einfach gerade in der Sauna, wenn du dich halt hochheizt, aber nicht mehr runterkühlst, geht es halt bis 40 Grad maximal noch gut und ab da ist es wie Fieber. Dann denaturieren die Proteine, die werden fest und dann hast du ein richtiges Problem. Also muss man echt aufpassen, aber da fühlt man sich dann auch schon nicht mehr so gut. Also... Das ist unter anderem wieder eine Sache, auf die man aufpassen muss. Aber weil du es vorhin noch gesagt hast, sagt dir das Wort Dekubitus was?
Nein.
Das sind Druckstellen. Das ist eigentlich auch ein ganz simples Prinzip. Wenn wir zum Beispiel jetzt hier sitzen, irgendwann würde dir dein Hintern wehtun vom langen Sitzen bei langen Autofahrten und so weiter. Das ist ja quasi nur ein Zeichen deines Körpers. Also auch dieses Ventil Schmerz ist ein Zeichen deines Körpers zu sagen, ey, wir brauchen da hinten wieder an deinem Hintern ein bisschen Sauerstoff. Wir brauchen da Blut. Eine Zeit lang kann ich es aushalten, aber jetzt wird es Zeit, dass du dich mal anders hinsetzt. Diese Rückmeldung habe ich nicht. Das heißt, kann sich sein, dass die ganze Zeit sich was in meine Haut reinbohrt und am Ende Druckstellen sind nichts anderes als einfach nur, dass die Haut an der Stelle kaputt geht. Und das geht gerade an so Stellen, wo direkt nach der Haut direkt Knochen kommt. Also zum Beispiel Ellbogen oder eben Gesäßknochen, hinten die Sitzhöcker oder Ferse oder Kopf und so weiter. Und das ist dann einfach nur, zeigt sich in einem roten Fleck wieder. Das ist Grad 1, der dann nicht mehr wegdrückbar ist. Und das kann wirklich extrem werden mit Grad 2, dass das Ganze aufreißt, Grad 3, dass es bis zum Knochen runter aufreißt und Grad 4, dass es wirklich anfängt zu faulen, deine Haut. Einfach nur, weil ich diesen Schmerz, diese Rückmeldung vom Körper nicht mehr habe, zu sagen, ey, hock dich mal bitte nochmal anders hin oder entlaste dich mal. Genauso geht es aber auch für Sachen, die mir in den Schoß reinfallen, wenn ich mal irgendwie auf einem Schlüsselbund drauf sitzen würde oder auf einem Feuerzeug oder auf einem Kronkorken und so weiter, hatte ich alles schon. Das bekommt man nicht mit, weil ich merke nicht, ob ich auf dem Schlüsselbund sitze oder nicht. Aber du kannst dir vorstellen, wie angenehm es wäre, auf dem Schlüsselbund zu sitzen. Und das am Ende des Tages kann es echt sein, dass du die Marke des Feuerzeugs oder die einzelnen Zacken des Schlüssels in deiner Haut wieder erkennst. Und das sind so Sachen, an die habe ich auch nicht gedacht. Genauso, weil das Hosen zum Beispiel Knöpfe oder Reißverschlüsse oder Nieten haben, die sich den Tag über auch da reinbohren würden. Und klar, es ist auf der einen Seite schön, dass ich keine Schmerzen habe. Also ich für mich habe keine Schmerzen. Andererseits ist es auch echt unpraktisch, weil Schmerzen dann doch eigentlich ein ziemlich gesundes Zeichen sind, um zu wissen, ob man mal was ändern müsste. Dass ich mir ein Bein oder einen Fuß gebrochen hätte, sehe ich erst daran, wenn er 90 Grad nach links steht. Alles andere davor würde ich nicht mitbekommen. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Das hat man nicht so auf dem Schirm. Das ist so ein Rattenschwanz, der halt einfach mit einhergeht. Und da gibt es noch viele, viele andere Sachen. Aber das sind mal so die größten Sachen, die man, glaube ich, nicht so auf dem Schirm hat bei Rollstuhlfahrenden da draußen.
Ja, ich habe auch noch bei dir auf der Website gelesen, dass manche auch die Sonne meiden. Ist das auch so Sonnenbrandschmerzempfinden oder hat es nochmal einen ganz anderen Aspekt?
Ja, eben dieser Schwitzenaspekt unter anderem, ach, aber auch so. Sonnenbrand. Also ich trage zum Beispiel auch gerne einfach, also ungerne kurze Hosen. Das ist auf der einen Seite, glaube ich, auch ein ästhetischer Punkt, weil ich einfach meine, ich habe jetzt so Streichholzbeinchen. Also und ich glaube, das ist so mit ein Punkt, kurze Hosen stehen mir irgendwie einfach nicht mehr. Deswegen ziehe ich einfach gerne lange an. Aber halt einfach auch Sonnenbrand. Also ich merke es nicht, wenn ich mir Sonnenbrand hole. Und da kann man sich, glaube ich, richtig übel verbrennen an den Beinen. Und aber vor allem halt eben auch, manche meiden eben die Sonne, gerade im Italienurlaub, weil man echt aufpassen muss wegen der Temperatur, wegen dem Schwitzen. Also viele von uns haben da zum Beispiel auch Sprühflaschen dabei oder irgendwelche Ventilatoren, um sich da eben runterzukühlen währenddessen, weil es der Körper aktiv nicht mehr macht. Also es ist echt interessant, alles, was der Körper bei euch automatisch noch macht, müssen wir aktiv selber nachholen. Eben zum Beispiel Dekubitus eben umsetzen oder schwitzen. Wir müssen quasi uns selber nass machen oder keine Ahnung. Es gibt ganz viele Sachen, auf die wir einfach jetzt selber achten müssen. Und das ist dann doch manchmal echt sehr anstrengend, weil man hat trotzdem noch seine Sachen im Kopf, die jeder andere auch hat und muss es noch die Funktionen mit übernehmen, aber am Ende des Tages, es funktioniert trotzdem noch.
Es funktioniert, wunderbar. Jetzt hast du gerade schon gesagt, das ist dein Wort, deswegen wiederhole ich es jetzt, Streichholzbeinchen.
Ja.
Deine Beine sahen anders aus, bevor du im Rollstuhl saßt?
Ja. Und ja, einfach mit normaler Muskulatur. Ich meine, es ist schon so, dass der Körper ein riesengroßer Recycler ist. Alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist, wird genommen und wird wiederverwendet. Das kennen vielleicht manche da draußen, die gerne ins Fitnessstudio gehen, gerne trainieren und einmal für 2 Wochen mal krank sind. Dann denkst du auf einmal, Mensch, wofür war ich die letzten 2 Jahre da im Fitnessstudio? Und das ist beim Körper genauso. Bei Muskeln, aber auch bei Knochen. Das ist bei, also ich habe auch eine Studie mal dazu gehört, dass Rollstuhlfahrende pro Monat 1% ihrer Knochendichte verlieren. Osteoporose, das ist genau das Gleiche. Also wo vorher ein Baumstamm war, wird jetzt ein kleiner Schwamm da draus. Einfach weil wie die Knochen nicht mehr so belasten. Und da braucht es auch eben eine gewisse Durchblutung der Muskeln, gehört mit dazu und die haben wir genauso wenig. Und das heißt, die Knochen werden einfach immer mehr ausgehöhlt von innen. Also das heißt, es sieht aus wie ein kleiner Schwamm dann.
Ja.
Und das heißt halt auch, wenn wir halt mal eben stürzen, brechen wir uns sehr viel schneller was.
Achtest du irgendwie auf deine Ernährung?
Ja.
Ja.
Also als Sportler, als Leistungsathlet jetzt auf jeden Fall, weil es ist auch eine ganz dämliche Sache gewesen. Ich bin seit 2024 offiziell Teil der deutschen Rollstuhl-Rugby-Nationalmannschaft, also offiziell richtiger Leistungsathlet. Und wir müssen da einfach regelmäßig jeden Monat einen Trainingsplan einfach einreichen, was wir gemacht haben. Und das heißt, ich habe das Training komplett nach oben geschraubt. Also ich wusste, ich möchte und will sehr viel mehr trainieren. Habe aber halt am Ende des Tages auch noch 24 Stunden am Tag übrig und habe mir irgendwie die Zeit einfach von den Mahlzeiten abgezogen, was absolut dämlich ist. Vor allem aus 2 Gründen. Klar, ich meine, du sollst nicht am Essen sparen. Vor allem nicht, wenn du zusätzlich ja noch mehr Kalorien verbrennst. Das heißt, am Ende des Tages habe ich einfach wirklich dem Körper nichts Gutes getan und gucke jetzt einfach, dass ich meinen Grundbedarf und meine Kalorien auf jeden Fall am Ende des Tages habe. Und am besten einfach mein Proteingehalt am Ende des Tages auch schön aufgefüllt ist, dass da einfach auch Muskeln wachsen können, weil sonst macht jedes Training überhaupt keinen Sinn. Weil ich meine, das Training an sich ist, glaube ich, einfach nur der Grad, wie sehr die Muskeln motiviert sind zu wachsen. Wenn die aber dann keine Bausteine bekommen von dir, können die nichts. Also da passiert gar nichts. Und das ist am Ende des Tages so ein bisschen das, was ich jetzt versuche anzupassen, ja.
Ja. Du hast ganz am Anfang einmal kurz von deinem Unfall erzählt.
Ja.
Ich will gar nicht zu lange in das Thema irgendwie einsteigen. Mhm. Aber magst du einmal ganz kurz noch alle abholen, was passiert ist?
Gerne. Es ist am Ende des Tages wirklich super unspektakulär. Ich war mit einer Jugendgruppe und mit Freunden einfach surfen. Und surfen an sich ist eigentlich was ziemlich Ungefährliches, so wie wir es gemacht haben. Also ich rede hier nicht von krassen Klippen oder von 20 Meter hohen Wellen oder einem krassen Haiangriff oder irgendwas. Am Ende des Tages war mein Endgegner der Sandboden. Wir waren ein normales Wellenreiten. Ich bin rausgeschwommen an den Ort, wo die Wellen sich ein bisschen aufbauen. Ich bin Richtung Strand gefahren. Die Welle wurde wackeliger und das Brett instabiler und ich bin vom Brett runtergefallen. Und das habe ich die 2 Stunden davor auch die ganze Zeit gemacht. Und in dem Fall bin ich nur mit dem Kopf auf dem Sandboden aufgekommen. Und es hat auch gar nicht so sehr wehgetan, wie man sich es vielleicht vorstellt. Also ich vergleiche es immer ein bisschen wie, als würde man gegen eine Tür laufen. so, es tut weh, wo du denkst, okay, das mache ich jetzt nicht nochmal. Aber jetzt auch nicht so, dass du dir denkst, okay, ich muss ins Krankenhaus instant. Und aber von da an habe ich schon gemerkt, okay, irgendwas passt nicht ganz. Ich wollte wieder mit den Beinen an die Wasseroberfläche paddeln. Und nach 6-7 Sekunden sich abstrampeln, habe ich gemerkt, okay, es tut sich überhaupt gar nichts. Irgendwie bewegt sich nichts, aber ich kann nicht gucken, was los ist, weil wir hatten Salzwasser und ich hatte die Augen zu. Und dachte dann irgendwie, okay, ich bin vielleicht einfach mit der Schnur des Surfbretts irgendwie einfach, habe ich mich verheddert und wollte mit den Armen schwimmen. Kennst du diese asiatischen Winkelkatzen?
Ja.
Das war die einzige Armbewegung, die noch ging. Mehr ging nicht. Weil halt eben gleich, weil ich mir eben die Halswirbel verletzt hatte und da waren eben auch die Nerven für die Hand- und Oberarmmuskulatur mit drin. Und das heißt, die einzige Bewegung, die noch ging, war irgendwie von der Schulter aus. Und da lag ich eben im Kopf noch unter Wasser, auf der Wasseroberfläche und habe dann eben noch versucht, da irgendwie rauszukommen, aber habe dann ziemlich schnell gemerkt, okay, es funktioniert nicht. Und dann kam mir meine Biolehrerin in den Kopf, die mir gemeint hat, oder die, wo ich damals gelernt habe, Muskeln brauchen Sauerstoff. Und davon habe ich gerade ziemlich wenig gehabt und dachte mir, okay, das Cleverste, was ich jetzt machen kann, ist wirklich am Ende des Tages nichts zu tun. Weil wenn ich jetzt noch 5000 Fehlversuche starte, verbrauche ich bei jedem Mal Sauerstoff und habe noch weniger Zeit hinten raus. Das heißt, das Cleverste, was ich jetzt tun kann, ist einfach nichts zu tun und zu warten und zu hoffen, so ein bisschen. Und du hast dich auch schon mal die Luft angehalten. Es gibt so diesen Moment, so, ich schätze so 6-7 Sekunden, bevor wirklich gar nichts mehr geht, wo du schon so merkst, okay, jetzt wird's eng. Und da war ich am Anfang. Also ich will es nicht dramatisieren. Also ich war nicht wirklich am Ertrinken, aber ich war kurz davor. Und dann kam ein Kollege, hat mich eben umgedreht, aufs Surfbrett drauf gehievt und dann an den Strand gefahren. Und dann ging es los mit Krankenhaus 2, also 1, Krankenhaus 2, Krankenhaus 3. Dann, ich war ja in Chile, dann gab es einen 24-Stunden-Transport nach Deutschland. Dann nochmal 5 Monate da im Krankenhaus, nochmal 1 Monat auf Reha. Und dann nach knapp 7 Monaten das erste wieder zu Hause.
Aber das krass, das heißt, stopp, du bist mit dem Kopf auf den Sand, hast dann gemerkt, irgendwie, ich komme nicht mehr, ich kann mich nicht mehr nach oben bewegen an die Wasseroberfläche. War das auch schon der Moment, in dem du irgendwie wusstest, mit deinem Körper ist jetzt etwas anders als davor? War dir da schon der Schweregrad bewusst?
Nein, auf gar keinen Fall. Also du erstmal bist du wirklich in so einer Art Überlebensmodus.
Überlebensmodus, ja.
Aber tatsächlich, ich hatte jetzt keine Panik in dem Sinne, sondern ich weiß auch nicht, wo das herkam. Es war irgendwie so ein Notfallprotokoll, was ablief. Ich hatte auch nie, glaube ich, so diesen Moment, wo, wie Leute manchmal sagen, dass so nochmal das Leben an einem vorbeizieht.
Ja,
ich glaube, erstens war ich mir, glaube ich, der Situation nicht bewusst. Vielleicht wäre das dann so gewesen. Und es war wirklich wie so ein Notfallprotokoll. Das ist ein bisschen wie, wenn du gerade klettern gehst und an dem Punkt bist, okay, wo packe ich jetzt meine Hand als nächstes hin? So das so ein bisschen. Und ich glaube, wenn ich wirklich dann am Ertrinken gewesen wäre, dann wäre das passiert. Aber bis dahin war es wirklich einfach nur, okay, wie komme ich jetzt als nächstes weiter? Du hast zuerst Option 1 probiert, eben aus dem Wasser sich raushebeln irgendwie, aber es hat nicht funktioniert. Und dann einfach Option 2 zu sagen, okay, spar dir den Sauerstoff. Und das, also, da war ich mir noch lange nicht bewusst. Und gerade beim Querschnitt ist es eh ziemlich schwierig, da direkt schon zu sagen, okay, das ist für immer oder gleich eine Diagnose zu geben. Ich habe erst am dritten Tag, glaube ich, so eine richtige Diagnose bekommen, weil das gerade, es ist ja nicht so wie beim Knochenbruch, wo du sagen kannst, aha, guck, da ist der Riss. 3 Wochen, da bist du wieder. Sondern gerade bei den Nerven, beim Rückenmark, das ist ja sowas so winzig und so klein, du kannst eben nicht ins Rückenmark reingucken und sagen, ah, guck mal hier, 1, 2, 3 ist kaputt, aber 4, 5 und 6 funktioniert noch. Sondern das ist, selbst als mir der Chirurg gesagt hat, pass auf, kann sein, dass du vielleicht vermutlich nicht mehr laufen kannst. Selbst da konnte ich nicht mal sicher sagen, weil es wirklich, da spielen noch viele andere Sachen mit rein, aber es ist halt was ganz Spezielles. Gerade auch, weil am Anfang zum Beispiel der spinale Schock noch eine Rolle spielt. Das ist wie ein Airbag, den der Körper dann noch mit reinpackt. Also wenn du das Rückenmark verletzt, packt er erstmal an die Stelle wie so eine Art noch Wassereinlagerung rein, um halt wirklich alles andere zu schützen. Und leider temporär klemmt er erstmal auch die guten und gesunden Nerven nochmal mit ab. Das heißt, am Anfang hast du so wenig Funktionen wie jemals und erst nach 3 Monaten wird das alles so ein bisschen wieder abgebaut und dann siehst du langsam in der ersten Zeit, in den ersten 3 Monaten kommt am meisten Funktion wieder zurück, die halt noch gesund war. Und dann erst siehst du ein bisschen die Auswirkungen, okay, wie schwer ist es wirklich? Also das ist schwierig, das einzuschätzen, genau.
Aber jetzt mal ganz unabhängig von einer ärztlichen Diagnose, bis dann jemand, also wirklich auch mit den ganzen medizinischen, was du gerade erklärt hast, das genau sagen kann, gab es für dich einen Punkt, an dem du schon irgendwie gemerkt hast, ist es was anders? Und auch als dann die Diagnose kam, dachtest du gleich so, gehe ich mit, oder hast gedacht, ach komm, das glaube ich nicht, das wird nochmal, das wird anders.
Also da, was das angeht, wird man schon ziemlich schnell sich dem bewusst. Also du kannst ja instant deine Beine nicht mehr bewegen. Das war ja im Wasser schon genauso. Also nur da habe ich es noch nicht wirklich selber gesehen. Weil vom Kopf her, ich sende die Signale ja wieder vor. Die kommen halt nur bis zum Hals. Und ich sehe ja nicht wirklich, was passiert. Und ich spüre es ja auch nicht mehr. Und dann, als ich im Krankenhaus lag, probierst du natürlich schon, so die Beine jetzt anzustören. Und es tut sich einfach nichts. Und man ist ja zu dem Zeitpunkt auch noch kein Experte und weiß irgendwie, wie was funktioniert. Und also das hat man schon ziemlich schnell gemerkt, dass da irgendwas nicht klappt. Aber die Tragweite oder ob das so für immer bleibt oder nicht und keine Ahnung was, das kann man nicht abschätzen. Und selbst als dann der Chirurg gesagt hat, pass auf, so ist es, da hat man zum allerersten Mal so einen Ansatz, wo man versteht, ah, okay, in die Richtung könnte es gehen. Aber ich habe das auch ziemlich schnell angenommen. Weil ich dachte mir, also ich gebe einfach Gas. Ich gucke, dass ich da, ich mache alles, was die mir sagen, von Therapie her, und gucke, dass ich so viel wie möglich wieder zurückbekomme. Ich wollte es aber nicht zwingend manifestieren. Es gibt manche, die wirklich sagen, okay, die kommen in diese Krankenhäuser rein und manifestieren, dass sie hier wieder rauslaufen werden. Das ist für die einfach eine Technik, die sie verwenden. Ich finde die gerade, was das angeht, nicht so gut. Ich bin eine andere Taktik gefahren. Ich bin in das Krankenhaus reingekommen und habe gemeint, alles, was ich von den Funktionen her zurückbekomme oder dazubekomme, für jedes einzelne Ding mache ich eine Party. Das schmeiße ich in eine Runde. Ich bin so, was ich jetzt schon habe, sehr happy damit, bin schon sehr froh, dass ich überhaupt überlebt habe und dass ich jetzt auch noch so viele Funktionen habe, finde ich schon echt top, weil es geht noch viel schlimmer. Und alles, was da jetzt noch oben drauf kommt, als Bonus, mache ich eine Party. Wirklich, da schmeiße ich eine Runde, Freunde. Es gab andere, die eben in die Krankenhäuser rein sind und gemeint haben, sie wollen hier und sie werden hier wieder rauslaufen. Sie haben es manifestiert. Und am Ende des Tages waren die sehr enttäuscht, dass sie es nicht geschafft haben. Und das fände ich immer so krass. Am Ende brauchen die eine Krücke, um rauszulaufen. Die hätten vermutlich viel mehr Gründe gehabt, Party zu feiern, aber ich habe am Ende des Tages mehr Party gemacht. Das ist halt dieses ganz simple Spiel mit diesem halb vollen, halb leeren Glas. So, ich habe ein halb volles Glas und denke mir, ah, krass. Und bei jedem Schluck, der oben drauf kommt, nehme ich gerne, aber ich bin jetzt schon, habe schon ein halb volles Glas, das ist echt viel. Andere sagen halb, was will ich mit einem halb leeren Glas? Das macht mich auf gar keinen Fall, löscht es meinen Durst, überhaupt nicht. Also was will ich mit einem halb leeren Glas? Und ich glaube, da kann Perspektive schon echt viel machen, vor allem auch mit der Psyche. Also da, wenn ich nochmal sowas hätte, würde ich genau die gleiche Taktik wieder fahren, weil für mich hat es echt was gebracht.
Das wirkt auch super, super stark, wie du das gerade einfach erzählst. Und auch mit so einem, wie du es gesagt hast, dass alles für dich ein Bonus dann in dem Moment ist, was irgendwie oben raufkommt. Für jeden Bonus feierst du eine Party, hoffentlich ohne auf Kronkorken zu sitzen.
richtig.
So, warst du schon immer ein optimistischer Mensch? Das klingt nach ganz viel Resilienz, so einem ganz krassen...
Weiß ich gar nicht genau. Ich glaube schon, aber ich glaube, dieses Wort Resilienz war wirklich... Ich habe mich erst damit auseinandergesetzt, als mir Leute das so gesagt haben. Davor hatte ich von dem Wort noch nicht so wirklich viel Ahnung. Ich war schon immer einer von diesen nervig optimistischen Menschen, das kann ich auf jeden Fall sagen. Also einer, der, weißt du, schon morgens um 7 schon so zu gut gelaunt in die Schule kam, wo Leute gesagt haben, ey, Moritz, an sich mag ich dich wirklich, aber nicht morgens um 7 und nicht so. Das ist, das hatte ich. Und ich wusste auch damals immer nicht damit umzugehen, war mir so ein bisschen, okay, bin ich irgendwie komisch oder muss ich da was ändern? Ich bin jetzt im Nachhinein sehr froh, dass ich so ein Mensch bin und mir das immer noch behalten habe, weil es bin am Ende des Tages ich und da brauche ich mich null verstellen und am Ende hat es mir auch echt viel geholfen. Es war jetzt keine Taktik oder ich habe das jetzt erst kein Buch gelernt. Ich war einfach so und vermutlich ist es in manchen Punkten auch eher vielleicht ungesund, aber ich für mich muss sagen, ich bin damit jetzt bisher sehr gut gefahren, wortwörtlich, und das hatte ich, glaube ich, dann von dem her, glaube ich, schon so, schon immer.
Mhm. Glaubst du ans Schicksal?
Eigentlich nicht. Nicht wirklich. Also Schicksal heißt ja so ein bisschen, dass Sachen, Geschichten schon so ein bisschen vorgeschrieben sind. Das ist wie in deiner schönen Kurzgeschichte, die ich wirklich echt cool fand. Dass es schon so einen Plan gibt und dass es alles schon so passieren sollte, wie es passiert ist. Das glaube ich nicht direkt. Weil sonst finde ich es ziemlich frech, dass ich diesen Unfall hatte. Ich glaube, am Ende des Tages glaube ich einfach daran, was du einfach aus Situationen draus machst. Ich meine, es gibt so viele andere Leute, die auch so einen ähnlichen Unfall hatten, vielleicht sogar weniger schlimm oder drastisch, also auf einer anderen Höhe zum Beispiel, mit anderen, die zum Beispiel eine Beinfunktion haben oder mehr Sensibilität haben, aber lange nicht so was draus gemacht haben. Aber also so richtig, ich glaube nicht wirklich ans Schicksal.
Ja, ich fand es interessant in der Vorbereitung, ich habe mich ein bisschen durchgelesen übers Schicksal, weil ich dachte, heißt Schicksal eigentlich wirklich voll festgeschrieben, so und so läuft dein Leben ab und du kannst nichts dran ändern? Und spannend fand ich in der Erklärung, dass man an einem Schicksal auch was verändern kann. Mhm. Also, weil ich dachte mal, Schicksal ist was Festgeschriebenes,
ja,
von irgendeiner höheren Macht, ja, und wir können gar nichts dagegen machen. Das, ja, ist unser Weg und den gehen wir. Aber wir sind trotzdem über unser eigenes Schicksal trotzdem irgendwie noch unsere, ja, Meister, so MeisterInnen, keine Ahnung. Das fand ich spannend. Und dann dachte ich für mich, so Schicksal, ich muss sagen, ich glaube teilweise dran, weil ich es aber auch einfach eine schöne Form von einem gewissen Glauben finde. Mhm. Und wenn Sachen so laufen, dann erkläre ich mir das damit, weißt du? Ja, und denke, ja, so, ach
es
ja.
Es musste so passieren.
Es musste so passieren. So bin ich auch so eine kleine Astrologin, weißt du? Ich denke so, ach ja, so stehen ja auch gerade die Sterne oder so.
Ach so, okay.
Also ich glaube jetzt nicht 100% ans Schicksal, ich glaube eher ans Karma, dass das, was wir irgendwie in die Welt geben, so.
Weil das glaube ich auch so ein bisschen, ja.
Ja,
ja.
Und genau, das, was wir rausgeben, kommt irgendwie so zu uns auf jeden Fall auch zurück.
Ja. Das finde ich auch einen so schönen Gedanken. Kennst du den Butterfly-Effekt?
Nein.
Das ist genau das. Und das ist so eine Sache, die ich für mich schon so oft feststellen konnte. Der Butterfly-Effekt ist eigentlich genau das, dass du zum Beispiel sagst, jetzt mal metaphorisch gesprochen, wenn hier irgendwo ein Schmetterling mit den Flügeln schlägt, kann das zu so einer Kettenreaktion führen, dass ein auf der anderen Seite der Erde ein Hurricane entstanden ist. Genau aus dem Punkt. Dass manchmal machst du Sachen oder Kleinigkeiten. Kann ein Lächeln sein. Kann einfach sein, dass du irgendjemandem auf der Straße einfach nur so zugrinst und sagst, wünsch einen schönen Tag heute. Oder winzige Sachen, die unbedeutend für dich sind. Die wirklich bei anderen so einen mega großen Mehreffekt haben, dass daraus ein riesengroßer Rattenschwanz entstehen kann. Das wirklich teilweise vielleicht hast du durch dieses eine Grinsen, durch dieses eine freundliche Hallo oder sowas, jemandem das Leben gerettet. Einfach, weil der dann quasi wieder zu anderen gut war und sich gedacht hat, Mensch, der hat mir heute zugegrinst und heute war eigentlich ein Scheißtag für mich, aber den einfach nur Hallo gesagt und das hat mir echt einiges bedeutet. Also was ich zum Beispiel damit meine oder was mir schon geholfen hat, ich wurde mal eingeladen für ein Interview, als ich ganz angefangen habe mit den Vorträgen und es war wirklich von einem echt kleinen YouTube-Kanal, wo ich mir echt dachte, warum mache ich das eigentlich? Also ich glaube nicht, dass es mir so viel bringt. Komm, fuck it, mach einfach. Komm, ich mach's einfach mal. Und das hat dann eine Querschnittsseite gesehen, die dann darüber einen Artikel geschrieben hat. Darüber hat mich dann Red Bull und Wings for Life gefunden. Und daraus ist so viel entstanden, aus diesem kleinen Interview, was vielleicht nur ein paar hundert Leute gesehen haben, ist sowas enorm Großes entstanden, dass ich mir davor hätte niemals ausmalen können. Und das finde ich auch so eine Form von Karma, dass ich immer wirklich gerne Sachen in die Welt rausstreue. Ich lache gerne Leute an, ich grüße gerne einfach Leute, weil ich mir denke, du weißt nie, was es für Leute für einen Effekt haben kann. Und wo Leute einfach sagen, Mensch, ich hatte heute so einen Scheißtag, aber der Rollstuhlfahrer heute, der war irgendwie cool, der hat mich einfach angelacht. Und jetzt fühle ich mich ganz anders. Und das finde ich irgendwie so eine schöne Vorstellung.
Ja, ich glaube auch, dass die Dinge zu einem zurückkommen.
Genau.
Das, was man rausgibt. Weil ich auch schon oft so kleine Situationen hatte, wo ich auch dachte, oh, warum habe ich das? Ist jetzt irgendwie eine Anfrage, mache ich das wirklich? Und dann ist da auch oft, wie bei dir, dann irgendwie was ganz Tolles entstanden.
Ja.
Oder selbst wenn ich nur einer Person geholfen habe, aber die meldet sich dann 10 Jahre später und sagt so,
genau,
du hast mir damals einen Satz gesagt, ja, der bewegt mich bis heute. Und ich denke, ja, so, krass,
ja,
was?
Genau.
So, wir kommen zu den Paralympics.
Ja.
Da bist du letztes Jahr, ja, im Sommer 2024 im Rollstuhl-Rugby angetreten. Und
ja,
für alle, die den Sport jetzt nicht vor Augen haben, also ich habe mir ein paar Spiele angeguckt, es rumst ja richtig heftig. Das ist ein lauter Sport, würde ich jetzt auch einfach mal sagen.
Mhm.
Ich habe mich ein bisschen noch mal jetzt durch die Regeln gelesen. Und
ja,
zwar, beim Rollstuhl-Rugby sind 2 Mannschaften mit je 4 SpielerInnen auf dem Feld. Die versuchen, mhm, einen Ball durch Passen, taktische Spielzüge und jede Menge Geschwindigkeit über die gegnerische Linie zu bringen und so Punkte zu erzielen.
Richtig.
So, wie gesagt, ich dachte jedes Mal so, krass, ihr, also das ist, es ist schon, das ist schon laut. Ich kann es nicht
da
anders
geht's ab,
sagen.
Ja.
Da geht's ab. So, dann habe ich mich auch gelesen,
Körperkontakt ist bei euch zwar verboten, dafür sind, jetzt kommt's, Rollstuhlkollision ein strategischer Bestandteil und ihr bremst ja halt echt nicht ab.
Nee.
Aber geil, dieses Wort, Rollstuhlkollision. Und ihr bremst nicht ab.
Nee.
Wie bist du darauf gekommen, so einen, ich will nicht sagen brutalen, aber das so einen lauten, tollen Sport jetzt zu machen?
Es ist für uns, für Tetras somit einer der einzigen Team- und Ballsportarten, die es so gibt. Also es gibt schon andere Sportarten auch noch, die wir machen könnten. Aber wenn du wirklich ein Team- und einen Ballsport haben möchtest, ist das die einzige Möglichkeit. Ich meine, du kannst auch irgendwelche verschiedenen Rollstuhlrennen machen und du kannst auch versuchen, Bogen zu schießen, aber dann mit 5000 Adaptionen. Und ich fand einfach den Sport einfach von dem her wirklich cool, weil klar, du bist in einem Team unterwegs, du arbeitest mit einem Ball, du hast auch wieder Geschwindigkeit auf einmal, weil diese Stühle schon auch so gebaut sind, dass du sehr wendig bist und ziemlich schnell auch sein wirst und kannst. Und halt, es ist schon auch so, dieses Rabiate so ein bisschen, es macht auch Spaß. Also, sieht von außen sehr viel brutaler aus, als es tatsächlich dann wirklich ist. Ich sage immer, es ist eine Mischung aus Schach und Autoscooter. Dieser Schachaspekt ist, es ist hochgradig taktisch, weil diese Stühle auch schwer sind. Also wirklich von zwischen 13 und 15 Kilo wiegt so ein Stuhl. Und und dieser Autoscooter-Aspekt, das brauche ich nicht erklären. Du hast schon gesagt, wir bremsen am Gegner.
Okay, wir bremsen am Gegner.
Ja, genau dafür ist es halt da. Und es macht halt wirklich Bock, weil du halt wieder wirklich nochmal so eine rauere Seite hast, weil es ist schon wirklich vieles so im Alltag von einem Rollstuhlfahrer, es ist schon, die wird vieles abgenommen, geht auch nicht anders. Man wird auch manchmal einfach von Unwissenheit oder einfach auch, weil man den Leuten nicht zu nahe treten möchte, einfach mit Samthandschuhen manchmal angepackt, dass man eben sagt, oh, brauchst du, soll ich schieben, soll ich helfen, darf ich helfen, muss ich helfen, möchtest du, dass ich dir helfe, du sagst, natürlich nicht helfen, so. Das ist schon, aber das ist klar, weil man einfach, man kann nicht alle über einen Kamm scheren und dann lieber ist man ein bisschen vorsichtiger als zu direkt. Und da kann man echt schwer einen Mittelweg finden, obwohl ich eben versuche, eben durch Vorträge und so weiter das schon herzustellen. Aber da dann einfach nochmal so einen Sport zu haben, wo man den Leuten ein bisschen zeigen kann, ja, ich bin nicht aus Zucker, ich war es davor nicht und bin es auch jetzt nicht. Ich brauche keine Samthandschuhe, es ist zwar sehr freundlich, aber bei mir kannst du wieder ausziehen. Vor allem guck mal an, pam, und dann fühlt man sich auch nochmal krasser einfach, denn das stimmt schon. Ich liebe das einfach genau in dem Sport einfach auch. Das ist schon sehr cool.
Das ist gerade, was du gerade gesagt hast. Hast du öfter Momente, in denen du denkst, boah, da hätte man mich doch nochmal fragen können, ob ich mehr Hilfe brauche? Oder hast du eher öfter, dass du denkst, oh nee, warum hast du denn jetzt schon wieder gefragt, ob ich Hilfe brauche? Schaffe ich doch.
Nee, ich habe da wirklich weder noch.
Okay.
Weil ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass man beide Seiten immer mit im Blick hat. Vielleicht bin ich dafür auch noch zu frisch in der ganzen Szene. Ich meine, der Unfall war jetzt vor knapp, jetzt im März werden es dann sechs Jahre, hatte ich diesen Unfall. Aber ich gucke mir bei ganz vielen Sachen immer beide Seiten an. Und klar, es ist so irgendwann echt ein bisschen lästig, wenn du halt irgendwie 5 oder 6 oder 7 Mal immer sagen musst, nein, ich schaffe das und vielen Dank. Aber andersrum mal gesehen, ist es echt cool, dass wir aktuell in einer Welt leben, wo Leute wirklich so offen sind. Mir wird fast zu viel als zu wenig Hilfe angeboten. Und das ist doch, so rum ist es doch viel besser als andersrum. Wenn ich jedes Mal darum bitten muss, dass mir vielleicht doch Leute helfen könnten, es ist so viel anstrengender. Und ganz viel davon ist einfach, glaube ich, Unwissenheit. Und aber gerade dieses Wort Ableismus ist ja wirklich so eine Sache, für die Leute, die es nicht kennen, ist es quasi einfach, wenn du aufgrund deiner Behinderung wirklich irgendwie anders behandelt wirst oder einfach schlechter behandelt wirst. Und davon ist mir wirklich sehr wenig begegnet. Kann daran liegen, dass ich vom Dorf komme und da das vielleicht manchmal anders ist und in Großstädten da einfach Leute anders ticken oder da einfach mehr Begegnungen sind oder einfach, weil ich auch vielleicht nicht so dünnhäutig bin in manchen Punkten. Ich glaube, ganz viel, was Leute als Ableismus abstempeln oder als negative Sachen, sind wirklich einfach nur auf Unwissenheit zurückzuführen. Dass Leute einfach eben lieber noch zweimal fragen oder dreimal fragen, weil es kann ja sein, dass es ja nicht, sich nicht traut, um Hilfe zu bitten. Und ich nehme es doch lieber so rum, als dass sich jeder einen Scheiß rumkehrt, was der Rollstuhlfahrer will. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz praktisch und sehr gut so, wie es aktuell läuft. Und könnt ihr da jetzt nicht sagen, was ich häufiger bekomme, entweder keine Hilfe oder zu viel, weil es wirklich ein ganz guter Mittelweg ist, muss ich zugeben.
Du hast selber ja auch einen Podcast.
Ja.
Inklusiv uns, zusammen mit Sabrina Lorenz.
Ja.
Und
den verlinke ich übrigens auch in den Shownotes. Aber ich habe mir auch ein paar Folgen angehört, zum Beispiel auch zu den Vorbereitungen für die Paralympics. Eine Sache ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Und zwar dein Toilettensitz.
Yeah.
Da erzählst du nämlich, dass du einen Toilettensitz hast, der für runde Toiletten ist. Und manchmal kommst du in Hotels, weil da Wettkämpfe sind oder Trainingslager und die Leute im Hotel dachten, oh, super fancy, wir haben eckige Toiletten.
Warum auch immer. Ich weiß, welcher Quadratarsch passt denn da drauf? Also ich weiß nicht, ist es bequemer? Ich wüsste es nicht.
Du, aber ich denke bei ganz vielen HotelarchitektInnen immer so, warum nochmal ist die Dusche offen und die Toilette einsehbar für alle, die mit im Zimmer sind?
Yeah.
We don't know.
Ja,
aber was gibt es eigentlich noch, was du für dich beachtest in einer Vorbereitung, wie jetzt zum Beispiel, du fliegst irgendwo hin für einen Wettkampf, was andere so nicht haben? Wie zum Beispiel auch Thema Katheter.
Genau, diesen Toilettenring, das hast du schon eben gesagt, das ist ein wichtiger Aspekt, den ich einfach dabei habe, weil ich eben dekubitusmäßig nicht lange auf diesen Toiletten, auf so einem Porzellanschüssel sitzen kann. Bei mir dauert so eine ganze Session ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde, bis man das wirklich alles durchgezogen hat. Und dafür braucht man eben genauso gut auch, habe ich so ein, zwei Hilfsmittel, die ich dafür einfach brauche. Und was man eben dran denken muss, ist, gerade wenn du fliegst oder lange Reisen hast beim Fliegen, wo verpackst du die Sachen? Klar kannst du deinen Koffer packen, wenn der aber nicht ankommt, kann ich faktisch nicht aufs Klo gehen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass ich sowas zum Beispiel immer ins Handgepäck packe. Und ich hatte es schon häufig, dass da einfach Sicherheitspersonal dieses, ich nenne es jetzt mal Abführbesteck, auspackt und mich fragt, Bro, was ist das? Weil es sieht schon teilweise aus, es sind einfach nur Stimulationshilfen teilweise. Oder einfach ein Hilfsmittel, wo man zum Beispiel dann Zäpfchen einführen kann. Es sieht aber teilweise, man könnte es auch als stumpfe Waffe durchgehen lassen. Wo ich mir teilweise denke, okay, ich verstehe, warum du es rausgezogen hast und mich fragst, dann erkläre ich wirklich vor allem einmal so, I need it for pooping. Und die verstehen das nicht immer. Andersrum denke ich mir manchmal auch, wenn es die Sicherheitskontrolle nicht durchwinkt, wo ich mir denke, okay, es hätte aber auch eine Waffe sein können, mein Lieber. Also.
Thema Verdauung, das sind wir ja fast wieder am Anfang, wo ich gefragt habe, was gibt es eigentlich noch, was ich jetzt nicht sehe, Verdauung.
Ja.
Das heißt, du hast vorhin gesagt, unterhalb deines Bauchnabels spürst du auch nichts mehr.
Richtig.
Verdauung, der Verdauungstrakt sitzt da ja nun mal auch mit. Unser Darm ist auch ein Muskel.
Mit vielen anderen Muskeln drumherum, genau, die Peristaltik, richtig.
Okay.
Also wenn Leute denken, dass beim Querschnitt das nicht mehr laufen können, das Schlimmste und Schwierigste ist, kann ich die Leute beruhigen, ist es nicht. Also wenn ich drei Wünsche frei hätte, und diesen drei Wünschen wäre auf gar keinen Fall laufen dabei. Da gibt es drei Sachen oder andere Sachen, die sehr viel wichtiger wären. Unter anderem allein schon mal nur zu wissen, wann ich aufs Klo müsste. Gerade bei der Blase zum Beispiel, da spüre ich es ja, da bekomme ich Gänsehaut, dann weiß ich es beim Darm nicht. Also das heißt, ich gehe provisorisch jeden zweiten Tag. Und gerade wenn du in einem Flieger bist, und wir kennen es alle, man isst mal mehr oder man isst mal was Falsches oder sowas. Ich habe Laktoseintoleranz. So, ich muss da sehr aufpassen, weil sollte mal irgendwo so einer dabei sein, dann gibt es einen flotten Otto. Und gerade in einem Flieger ist es nochmal doppelt und dreifach echt schlimm. Deswegen habe ich auch zum Beispiel mein Apfelzeug immer mit im Handgepäck.
Ja.
Weil ich weiß nie, wann ich aufs Klo muss. Wir haben vorhin auch schon mal das Thema Katheter angesprochen. Das ist auch so eine Sache. Wie viel nimmt man mit, wenn man in Urlaub fährt? Weil ich weiß nicht, wer Katheter kennt. Das sind quasi eigentlich umgangssprachlich medizinische Strohhalme, die ich einfach über die Harnröhre in meine Blase einführen kann, um so aufs Klo gehen zu können. Aber die sind halt einmal verwendbar. Das heißt, ich muss überlegen, okay, ich bin jetzt, sagen wir mal, 2 Wochen bei den Paralympics, 14 Tage. Ich muss überlegen, wie oft geht man pro Tag ungefähr aufs Klo und muss dann eben hochrechnen, wie viele ich davon verwende. Und wenn du halt nochmal einen Sicherheitspinkler mit dazu machst, also du gehst mal einen Tag mehr oder einmal mehr als geplant oder du hast einen Harnwegsinfekt und du musst mal häufiger, das musst du alles mit einplanen. Und das sind halt Einmalprodukte. Das heißt, wenn am Ende des Tages Katheter ausgehen, leer sind, ist der Urlaub gelaufen, egal wo du bist. Und wenn du einfach, du musst auch beim Gepäck aufpassen, wo packst du was ein, weil sollte dein Koffer nicht ankommen mit den ganzen Kathetern, ist der Urlaub gelaufen. Und das heißt, du musst am besten gucken, dass du im Handgepäck, in deinem Koffer und meinetwegen noch in einem Medical Bag dreimal so viel Katheter mitnimmst, sollte einer von den Sachen weg sein oder nicht mehr ankommen. Und deswegen ist das, sind so Sachen, die man achten muss. Wie verpackst du deinen Rollstuhl in einem Flieger? Die brauchen alle Priority-Sticker und du musst denen sagen, dass du den Rollstuhl auch bitte wieder ans Flugzeug geliefert bekommst, dass du halt einfach auch von deinem Platz wieder an einen Stuhl kommst und so weiter und so fort. Da gibt es ganz viele Sachen, die man eben mit bedenken muss und kann, dass es eben funktioniert. Aber am Ende ist es einfach nur eine andere Form von einem Alltag. Ich glaube, viele andere Leute haben auch so Sachen, auf die sie achten müssen. Jetzt mal gar nicht behinderungsbedingt, sondern es gibt einfach auch so Sachen, wo man denkt, ah, oh, Mensch, Zahnpasta muss ich noch einpacken und ich brauche wieder meine Hautcreme. Weil
die
ich
vergesse ich übrigens immer. Ja, Zahnpasta, ganz schwierig.
Ich packe einmal in meine Waschtasche und packe die nie wieder raus und hole die nie wieder raus. Das ist doch... Ja, aber es gibt zum Beispiel Leute, die zum Beispiel sagen, ich brauche meine Handcreme, weil sonst kriege ich rissige Hände und so weiter. Das sind auch Sachen, an die sie denken müssen. Und ich meine, bei meinem Vortrag sage ich auch immer, Quetschen ist halt ein anderes Leben, aber kein nichts hinten schlechteres. Es ist einfach nur wirklich anders. Und ich glaube, von eurer Perspektive aus denkt man sich jetzt so, Gott, Hilfe, Himmel, Herrgott. Das ist ja alles anders. Ja, es ist vieles anders, aber es funktioniert, wenn man halt eben dran denkt.
Und wenn du dann an alles gedacht hast, ja, alles ist angekommen und du bist bei den Paralympics.
Ja.
Ich wäre so nervös zu wissen, ich vertrete da ein ganzes Land.
Ja, das vergisst man manchmal auch ganz schnell. Weil am Ende des Tages mache ich meinen Sport. Ich liebe Rugby. Ich liebe das einfach. Und ich mache den Sport sehr, sehr gerne. Und ich bin genau an dem Punkt, wo ich bin, weil ich es, glaube ich, auch ganz gut mache. Also ich weiß es nicht. Und es ist am Ende auch eine Teamleistung. Das ist ganz wichtig. Man gewinnt und verliert mit dem Team. Und ich habe auch bei den Paralympics gemerkt, ich habe noch ganz viel zu lernen. Ich wurde auch ein Stück weit einfach getragen durch die Mannschaft. Das ist schon sehr cool. Aber man vergisst sehr schnell, dass man eigentlich gerade für sein Land auf dem Spielfeld steht und es vertritt. Aber es wird einem auch häufig nochmal gesagt. Und am Ende des Tages, wenn du halt auf diesem Platz stehst und die Nationalhymne losgeht und du guckst dir die Flagge an und sagst, okay, ich spiele jetzt für Deutschland. Das ist schon ein unfassbar bewegender Moment auch irgendwie und ein stolzer Moment auch. Also das ist... Ich sehe es auch immer anhand meines Vaters und meiner Eltern, aber vor allem an meinem Vater, weil der schon auch stolz wie Bolle ist. Und das, ja, das ist wirklich ein echt schönes Gefühl, einfach da schon zu wissen, so, da habe ich meinen Vater schon irgendwie stolz gemacht, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist schon irgendwie so eine Sache, das ist so ein Ziel. Mal abseits, dass man irgendwie ausgesorgt hat hoffentlich irgendwann oder einfach gut versorgt ist, das reicht ja schon. Aber auch eine Sache ist, ich würde gerne meine Eltern stolz machen und ich glaube, was das angeht, also im sportlichen Sinn, habe ich es, glaube ich, schon geschafft. Und ich möchte einfach irgendwie den Eindruck geben, ich als Sohn habe das Leben im Griff. Macht euch keine Sorgen um mich. Und ich glaube, was das angeht, habe ich es, glaube ich, schon so ein bisschen geschafft. Und dieses Gefühl zu haben und die Rückmeldung zu bekommen, das ist schon sehr, sehr, sehr schön einfach.
Und was hat dich stolz gemacht? Jetzt mal gar nicht deine Eltern, sondern dich stolz gemacht, bei den Paralympics dabei zu sein? Oder gar nicht nur dabei zu sein? Gab es irgendeinen Moment, von dem du dachtest, boah, geil!
Ja, also gut, also wenn du das allererste Mal also auf dieses Spielfeld fährst, ist schon, also man muss sagen, wir waren im Champ du Mar in der Arena, das war die Arena beim Eiffelturm und bevor du aufs Spielfeld drauf fährst, bist du in so einem Gang unter einer der Tribünen und du hast dann eben diese Moderatoren, die dann halt die Leute schon hochpeitschen, sagen, so jetzt kommen gleich die Spieler und Sportlerinnen und Sportler, der verschiedene Nationen und dann werden halt die einzelnen Namen vorgelesen und dann fährst du halt eben auf dieses Flutlicht beschienene Spielfeld und die Leute jubeln halt und klatschen und du siehst eigentlich wenig individuelle Menschen, sondern eigentlich nur so eine Masse, die einfach sich bewegt und jubelt und schreit und da fährst du halt dann drauf und denkst so, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber ich muss es einfach nochmal sagen, weil das einfach mein absolut favorite und schönste Moment der Paralympics jemals ist, dann halt in dieser Masse diese drei Menschen zu sehen, die sich deine Eltern und deine Familie beschreiben, also meine beiden Eltern und mein Bruder, die einfach diese Flagge halten, unter diesen 8000 Leuten diese drei Leute zu sehen, das hat mich so sehr berührt und so stolz gemacht, wo ich sage, ich bin... Das hat mir schon gereicht. Die waren einfach dabei, als ich meinen sportlichsten Höhepunkt hatte. Und da war zu wissen, dass meine Eltern und mein Bruder hinter mir stehen, ist schon sehr cool. Weil mein Bruder hat noch nie davor Rollstuhl-Rugby gesehen. Ich spiele es schon seit 4 Jahren. Und er war noch nie bei dem Spiel dabei und dann bei den Paralympics. Aber der war gefühlt Fan Nummer 1, ist immer noch mit ein Spielfeld runter und hat einfach angefeuert. Und da einfach seine Familie in sich zu wissen, ist ein sehr stolzer Moment gewesen. Und mein Favorite-Moment, ja.
Mega schön. Und so hinter den Kulissen der Paralympics, wie läuft das da ab? Ist das total organisiert oder habt ihr da zwischen den Spielen im Team, seid ihr da locker unterwegs oder voll fokussiert?
Ne, man ist schon ziemlich fokussiert. Man merkt auch ziemlich schnell, die Leute sind hier nicht für den Urlaub oder für Spaß, sondern bei vielen stehen viel Geld und viel Summe und viel Ruhm halt auch auf dem Plan. Die sind dann auch wirklich, klar, manche haben vielleicht ihre Wettkämpfe erst später, manche hatten ihre Wettkämpfe auch schon, sind deswegen ein bisschen entspannter. Wir hatten schon ein ziemlich straffes Programm zwischen den Mahlzeiten, dann Trainingssessions, Taktikbesprechungen, wo es wirklich einfach nochmal darum ging, fokussier dich. Wir hatten auch Freiräume, die aber nicht zwingend dafür da waren, zu sagen, komm, easy, wir Füße hoch Mexiko, sondern die schon dafür da sind, runterzufahren, sich nochmal zu fokussieren, worauf es ankommt, selber nochmal Taktiken durchzugehen. Und den Fokus zu finden. Und es ist gar nicht so einfach, weil halt eben viel Neues ist. Es ist viel Neues, es ist viel anders. Und das merkt man schon. Und auch was die anderen Athleten angeht, die haben alle ihren Plan. Die wissen ziemlich, ich kannte auch sehr viele gar nicht, muss man auch dazu sagen. Man vergisst auch sehr schnell, dass du einfach an der sportlichsten Spitze der Welt gerade ein Teil davon bist. Wenn du dich irgendwo in der Schlange anstellst, sind da vielleicht unter anderem auch 3 bis 5 verschiedene Gold-, Silber- und Bronzemedaillengewinner neben dir. Und es kann sein, dass einfach vorne, jetzt nicht mehr, aber gefühlt auch Usain Bolt einfach gerade sein Steak runternimmt. Hätte sein können. Ist nicht bei den Paralympics, aber ich meine, der saß auf den gleichen Stühlen gefühlt oder hat das gleiche gegessen. Und das ist schon, das vergisst man sehr schnell. Weil am Ende ist es einfach nur jemand, der dir gerade das letzte Steak weggeschnappt hat und denkst so, Mann, wirklich. Bis du ihn dann halt einfach gefühlt 2 Tage später im Fernsehen siehst, wie er gerade vielleicht im Finale steht. Wo du denkst, den habe ich doch gestern noch hier gesehen, der saß doch hier noch links neben mir.
Der hat mir noch Steak weggeschnappt.
Was
soll das denn?
So, aber hoffentlich hat er das jetzt gut investiert.
Na ja, gut. Goldmedaille immerhin. Dann hat es hoffentlich geschmeckt.
Ja. Ja, das ist auch lustig, weil du echt manchmal, wir hatten diese verschiedenen Pins. Und gerade Pin-Trading ist bei den Paralympics ein riesengroßes Ding. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Nein.
Es gibt so... Echt? Das ist an euch allen vorbeigegangen? Jede Nation kriegt so kleine Anstecker, hat so Pins.
Ach so.
Individuell designt. Und teilweise gibt es vom Land verschiedene Pins, aber auch dann nochmal sportartenspezifische Pins. Und dann geht der Handel los. Es ist wirklich ein riesengroßes Trading. Alle haben diese Pins. Und das Ziel ist, so viele individuelle Pins der Nation zu haben, wie es nur geht. Und natürlich bei Nationen wie zum Beispiel in den USA, wo du zum Beispiel die, ich sage jetzt irgendwas, 200 verschiedene Athleten da haben, ist es ziemlich einfach, einen amerikanischen Pin zu bekommen. Aber einen luxemburgischen Pin zu haben, das also, ist selten.
Stopp, klär mich auf. Ja. Ihr tauscht das ja. Unter den Athleten und richtig. Athletinnen aus. Okay, das richtig. Ist eigentlich wie so Diddelmausblätter tauschen.
Exakt.
Ich wollte auch mal ein Blatt unbedingt haben, habe ich irgendwie, glaube ich, nie bekommen. Und da gibt es so Pins, ach so.
Ja,
und
genau.
Du jetzt so, wie wäre also dein Trading?
Ich habe, glaube ich, 50 verschiedene Pins oder 54 verschiedene Pins. Ja, genau. Und teilweise richtig seltene von Bermuda oder Kasachstan oder irgendwie sowas, wo du echt denkst, ihr habt noch nie von den Ländern gehört, aber Hauptsache ich habe deren Pin. Und das Coole ist halt eben auch, du kommst mit Leuten ins Gespräch. Und ich weiß auch ganz genau, dass ich bin auf einen Spanier zu, weil ich dachte, ich habe noch keinen spanischen Pin. Hab einfach nur gefragt, ey, do you have any pins for training? Und dann kam er so kurz ins Gespräch und dann frage ich ihn nur so, was er für einen Sportart macht. Also ja, er ist Schwimmer. Und legt mir so eine Socke hin, wo ich mir denke, hey, Socke. Bis der einfach so eine Goldmedaille herauszieht, wo ich mir denke, nein, warte mal ganz kurz. Du hast Gold gewonnen? Ja, vor 2 Tagen. Oder Gold geholt.
Aber stopp, der hat seine Goldmedaille in der Socke?
In der Socke, ja, weil die sonst zerkratzt. Das haben ganz viele.
Ich habe auch mal gehört, dass irgendwie Brad Pitt seinen Oscar in seinen Unterhosen oder sowas
ja.
Hat. Aber dann
ja.
Kommt das ja anscheinend.
Ich glaube, die 3x3 Basketballerinnen bei den Olympics von Deutschland, die haben das genauso. Weil er einfach, und die haben es bis heute noch in diesen Socken, weil es irgendwie einfach auch lustig war. Aber du hast einfach, wir hatten viele Socken in der Ausstattung und dann kommt, war einfach das Naheliegendste, weil deine Goldmedaille zu zerkratzen, ja schon ein bisschen doof.
Ja, schon schade.
Und die Socke ist halt naheliegend.
Ja. Aber es muss eine richtig geile Zeit gewesen sein, weil ja. Du strahlst richtig und auch wie du erzählst und irgendwie.
Ich werde es nie vergessen. Das ist für ganz viele, es ist überhaupt schon eine Ehre, überhaupt einmal dabei gewesen zu sein. Und es kann sein, dass es überhaupt mein letztes Mal gewesen sein wird. Obwohl ich wirklich alles, es macht Bock auf mehr, das bin ich auch ganz ehrlich. Ich werde alles wieder in die Waagschale reinschmeißen. A, weil ich weiß, dass ich noch Potenzial habe, was ich da wirklich ausschöpfen kann, durch Ernährung, durch Supplements, durch spezifischeres Training und einfach durch diesen Leistungssportgedanken, der jetzt einfach meinen Alltag mit einnimmt, aber einfach auch, weil es nach LA geht. Also ich will nach L.A. Ich will das nochmal so haben und ich will auch bestenfalls beim nächsten Mal eine Goldmedaille mitnehmen. Oder irgendeine. Reicht schon irgendeine. Bronze, Silber, Gold. Ich nehme eine. Eine davon nehme ich gerne mit.
Fingers crossed. Fingers L.A. crossed. Here we come.
Yes.
Mein Ziel für diese Folge war ja, dir eine Frage zu stellen, die dir sonst selten gefragt wird. Welche habe ich vergessen? Habe ich mein Ziel erreicht? Gibt es etwas, wo du sagst, Mann, ich wollte genau das erzählen und Tabea, diese Frage hast du nicht gestellt?
Boah, nee, also ich sag dir ehrlich, es hat sich noch niemand wirklich für einen Chloring interessiert. Ich werde auch von meinem Team, das hat immer ein bisschen belächelt dafür. Verstehe ich schon auch, das ist wie so ein kleiner Kindersitz, den du immer mitnimmst, aber ich brauche den halt. Aber es funktioniert. Aber darüber wurde ich noch nie wirklich gefragt. Also geschafft hast du es auf jeden Fall,
super,
was das angeht. Genau.
Schön. Dann war das nämlich gerade schon meine letzte Frage.
Ja, oh Mann.
No.
Schon geht's so schnell.
Aber
vorbei.
Ich höre noch nicht auf zu erzählen, denn ich habe noch einen Buchtipp dabei.
Der Buddy Book Club. Bücher, die zu dem Thema passen.
Und zwar habe ich einen absoluten Bestseller im Gepäck. Das Buch Mitternachtsbibliothek von Matt Haig. Ein Roman, der die Frage aufwirft, welches Leben wir leben wollen. Auf den 320 Seiten befindet sich Nora auf dem Weg ins Jenseits und landet in einer riesigen Bibliothek, die voll von Büchern ist. In jedem Buch steckt eins der Leben, das sie statt ihrem Originalleben hätte führen können. Sie darf sich nun aussuchen, in welches Buch sie eintauchen möchte. Sie hat die Möglichkeit, all das zu ändern, was sie bereut. Ihre Trennung von ihrem Verlobten, die aufgegebene Karriere als Olympiaschwimmerin, der Traum, einst Arktisforscherin zu sein. Also wirklich alle Optionen sind da. Und sie taucht auch in all diese unterschiedlichen Leben ein, auf der Suche nach dem absoluten Glück. Und ob sie dieses Glück findet oder nicht, das könnt ihr natürlich dann selber lesen. Da will ich gar nicht so viel spoilern. Das Buch liest sich super easy, fast wie so eine Netflix-Rom-Com, irgendwie ganz einfach, ein bisschen vorhersehbar. Deswegen, ich würde jetzt auch nicht sagen, wow, damit habe ich nun gar nicht gerechnet. Was für viele Plot-Twists. Es ist ein bisschen mainstreamy, aber vielleicht ist es gerade auch das Schöne daran. Es sind so philosophische, nette Weisheiten da drin. Und es geht einfach wirklich ums Leben und das Glück darin zu finden.
Schön.
Ich hätte noch Stunden mit dir erzählen können, Moritz. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Das hat mich wirklich sehr geehrt und ich freue mich riesig, dass wir es so schnell geschafft haben. Auch tatsächlich. Ja.
Ja. Cool. Und es muss ja aber hier noch nicht zu Ende sein.
Nein.
Denn wer noch viel mehr von Moritz hören, lesen, erfahren möchte, kann es entweder auf seinem Instagram tun. Da findet ihr ihn als Moritz Brückner. Brückner mit U-E-C-K-N-E-R am Ende.
Richtig.
Oder ihr hört halt in den Podcast rein, den ich vorhin schon erwähnt habe. Den verlinke ich in den Shownotes, sowie auch den Instagram-Kanal. Und auch meinen Kanal, da könnt ihr mir folgen. Ihr könnt auch hier folgen, abonnieren. Macht alles, was ihr wollt und könnt. Vielen Dank, Moritz.
Ich danke dir, Tabea. Dankeschön.
Und an alle draußen, wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Ciao.
Tschüss.